Vis-à-vis.
Lieber Herr Brönner, herzlich willkommen im RBB 24 Inforadio.
Ich freue mich, hier zu sein.
Sie sind gerade mit Ihrem neuen Album Italia auf Tour. Ein echtes Herzensprojekt von Ihnen und sowas wie eine musikalische Reise in Ihre eigene Kindheit. Denn Sie sind, was glaube ich nicht so wahnsinnig viele Leute vor diesem Album wussten, in Rom aufgewachsen. Wie kam das?
Ja, es kam schlicht und einfach daher, dass meine Eltern beide Lehrer waren und man so wie heute auch die Möglichkeit hat, sich fürs Ausland zu bewerben. Und so waren die ersten 5 Jahre rückblickend auch die vielleicht schönsten und glücklichsten überhaupt. Ich hatte eine tolle Kindheit auch später, aber umgeben zu sein von diesen ganzen Einflüssen, wunderbaren Gerüchen und Düften und dieser Mentalität, das ist prägend geblieben für mich.
Wie würden Sie denn einem komplett Italien-Unbeleckten dieses Lebensgefühl beschreiben?
Ich glaube, jeder, der nach Italien reist, merkt, dass das einfach ein sehr familienbezogenes Land ist. Kinder in Restaurants zum Beispiel. Erstens sind viele da, zweitens keines von denen benimmt sich daneben oder ist irgendwie zu laut, es nervt nie. Und ich glaube, beobachtet zu haben, dass es vor allen Dingen auch daran liegt, dass Kinder sich da sehr, sehr willkommen fühlen. Und ich glaube, all das hat die Italiener, die ja nun auch krisengebeutelt sind, durchaus immer wieder doch zusammengehalten. Wenn man dann umgeben ist von so viel landschaftlichen Annehmlichkeiten, dieser Kulinarik. Es klingt wie Dolce Vita und glauben Sie es mir, genau so ist es auch.
Da kommen wir auch zu einer weiteren Leidenschaft von Ihnen offensichtlich. Die italienische Küche ist Ihnen so wichtig, dass Sie auch schon vor 1,5 Jahren ein Kochbuch rausgegeben haben mit römischen Rezepten. Darf ich fragen, was Ihr italienisches Lieblingsessen ist und ob Sie selber kochen können?
Ja, ich kann natürlich alles aus diesem Kochbuch selber kochen. Ich habe das versucht, so pragmatisch wie möglich zu schreiben, dieses Buch. Am Ende des Tages ist mein Lieblingsgericht übrigens die Saltimbocca. Das sind diese klassischen Kalbsschnitzelchen mit Salbei und Parmaschinken. Man freut sich den ganzen Rest der Woche.
Und gleichzeitig ist Essen bei Ihnen ja, Sie haben es vorhin gesagt, auch so ein bisschen immer mit La Familia verbunden. Familie und Freunde müssen dabei sein. Sie haben sich für dieses Album ja auch für diese Tour eine Art italienische Großfamilie selber zusammengestellt. Da ist Ihr Produzent Nicola Conte, da ist zum Beispiel die römische Sängerin Chiara Civello, auch der hierzulande deutlich bekanntere Giovanni Zarella ist da zu hören. Wie wichtig war Ihnen diese Authentizität auf Ihrem Album?
Die war mir sehr, sehr wichtig. Allerdings muss man zwischen zwei Authentizitäten trennen, nämlich die Sicht aus Deutschland auf Italien. Da trifft man auf sehr viel Wahres, aber natürlich erwartungsgemäß auch auf sehr viele Klischees. An jedem Klischee ist übrigens irgendwie ein bisschen was dran. Der Italiener reagiert aber natürlich ein bisschen argwöhnisch und amüsiert, wenn er mit diesen Klischees aus deutscher Sicht konfrontiert wird. Und das war der Moment, wo ich merkte, dass es, glaube ich, eine gute Idee sein könnte, mir einen italienischen Produzenten an die Seite zu stellen, der eben natürlich auch die italienische Sicht, die nicht unstolz um die Ecke kommt, ja, noch ein bisschen mitverkörpert. Insofern ist dieses Album am Ende natürlich viel Italien, aber eben auch Deutsch-Italien. Und da ist Giovanni Zarella oder Mandy Capristo als Gäste fast schon die logische Folge. Die haben das hervorragend gemacht.
Wenn Sie von festgefahrenen deutschen Italien-Klischees sprechen, ketzerisch gefragt, kann man mit denen aufräumen mit Parole Parole oder Quando Quando?
Man kann damit aufräumen, man kann natürlich auch einfach mal sagen, wir präsentieren vielleicht etwas unbekanntere Songs. Das Lustige und Bemerkenswerte zugleich ist, dass die Italiener einen unglaublichen Drang und ein Bedürfnis haben, sich um ihre eigenen Künstler zu kümmern. Und da gibt es eben diese berühmten Cantautores, heißen die, also Singer-Songwriter, würde man sagen, umgangssprachlich, die einfach tief in den Herzen dort verwurzelt und verankert sind. Und von solchen Künstlern sich einen Song zu nehmen und den dann natürlich auf der Trompete, denn das ist mein Hauptinstrument, zu interpretieren, das waren so die Ansätze, die wir gewählt haben. Und die Zeit zwischen den 60ern und 80ern abzubilden, wo handgemachte Musik ganz, ganz wichtig war, das war so das Konzept am Ende.
Was ist denn der Brönner Touch auf diesem Album? Was passt am besten zu Trompete und Flügelhorn?
Wenn man sagt, ach guck mal, dann nehme ich mir einen bekannten Song und spiele den auf dem Instrument, dann ist eine Gefahr ganz, ganz oben auf der Liste am größten, nämlich, dass es sofort zu Fahrstuhlmusik mutiert. Und da nehme ich immer Reißaus, also es muss möglich sein mit meiner Art von Stimme, der Trompete, die ich übrigens auch immer im Hinterkopf so als Ideal zur menschlichen Stimme hin so betrachte, dass dadurch etwas entsteht, was ich für vielleicht inzwischen das Wichtigste halte, nämlich eine Wiedererkennbarkeit in Sekundenbruchteilen. Ich möchte eigentlich, das wäre so mein Traum, wenn ich mal diese Welt verlasse, dass Menschen sagen, ich glaube, das ist der Brönner, der da gerade bläst und spielt.
Für Authentizität hat ja offensichtlich auch gesorgt, dass Sie das Album explizit in Italien auch aufnehmen wollten. Was war der besondere Gedanke dahinter?
Authentizität auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die ganz sichere Erkenntnis und Erfahrung, dass man immer von seinem direkten Umfeld und all dem, was um einen herum passiert, profitiert, und zwar auch künstlerisch. Das ist das Gefühl, von dem ich nicht nur glaube, dass es imaginär stattfindet, sondern das scheint mir in den Bereich der Objektivität zu gehen. Und am Ende ist es natürlich auch die viel schönere Geschichte zu sagen, natürlich gehen wir nach Rom, um ein römisches oder italienisches Album aufzunehmen. Und Apulien war der andere Ort.
Und ich stelle mir vor, wie Sie in den Pausen, wenn Sie mal nicht aufnehmen, dann auch mit Ihrer Kamera durch die Städte ziehen. Sie sind ja auch leidenschaftlicher Fotograf, da ist das italienische Licht ja perfekt für Sie, oder?
Ja, das ist beispiellos. Überhaupt achtet der Fotograf immer auf Licht und man sieht schon manchmal, ohne eine Ortsangabe zu haben, wo das ungefähr aufgenommen sein könnte, das Ganze. Da sind die Italiener natürlich sehr verwöhnt. Landschaftlich, aber auch was natürlich Mode, Stil und dergleichen angeht, ist das ganz weit vorne. Ich glaube, eins meiner ersten Fotos vor vielen Jahren waren zwei Carabinieri von hinten. Das ist geradezu signifikant für meine Serien geworden, ja, Uniformen.
Und sind Fotos für Sie auch ein Ausgleich für die Musik? Wenn Sie gerade auch Jazz spielen, ist das quasi die Flucht ins Statische manchmal?
Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass es nicht etwa eine Flucht ist, sondern bei mir ist es so, dass ich festgestellt habe, zunächst war es die Lust und auch die Neugierde. Dann war es das Gefühl, es könnte ein gutes Pendant sein zur Trompete, die Entschleunigung, der Kontrast, mal nicht die Hauptrolle spielen. Und dann ist mir klar geworden, Mensch, guck mal, sehr, sehr vieles in der Kunst basiert dann doch auf den gleichen Gesetzen. Also warum entscheide ich mich für oder gegen etwas? Das ist in der Musik eigentlich nichts anderes. Der für mich sehr, sehr praktische und schöne Unterschied ist der, dass ich bei der Fotografie immer noch ein bisschen später entscheiden kann, was ich zeige. Bei der Musik muss ich topfit auf die Bühne gehen und habe keine zweite Chance. Und das ist der Gegensatz, den ich sehr genieße.
Sie hören das Vis-à-vis hier im rbb 24 Inforadio und mir gegenüber sitzt heute einer der einflussreichsten deutschen Musiker, der Trompeter Till Brönner. Kommen wir noch einmal auf Ihr Album Italia zurück. Was erwartet Besucherinnen und Besucher Ihres Konzertes im Tempodrom? Wie bringen Sie Italia auf die große Livebühne?
Darüber habe ich mir natürlich eine Menge Gedanken gemacht und ich glaube, dass ich zum ersten Mal in der Situation bin, in der ich ein monothematisches Event präsentiere. Normalerweise gehe ich gerne ein bisschen durch meine persönliche Geschichte, ein bisschen durch die Musikgeschichte. Aber wir halten für 2 Stunden, das ist mein Ziel, die Zeit wirklich an und gehen zurück in eine Zeit, die eigentlich gar nicht so weit zurückliegt. Wir befinden uns ja gegenwärtig in einer doch sehr schwierigen und ein bisschen antwortlosen Zeit und sehnen uns eigentlich nach ein bisschen deutsche Vita-Entschleunigung und, wenn man so möchte, Urlaub. Dazu kann ich beitragen, möchte ich beitragen. Auf der anderen Seite macht es mir unglaublichen Spaß, das Letzte aus meiner Trompete rauszuholen. Und dafür wird natürlich sehr, sehr umfangreich Platz bleiben. Aber wir feiern so ein richtiges Fest ab.
Das Tempodrom ist ja eine ziemlich große Bühne und es gibt Kollegen von mir, die werfen Ihnen dann in solchen Momenten gerne vor, zu Mainstream zu sein. Trifft Sie das noch?
Das trifft mich nicht mehr, weil ich tatsächlich irgendwann festgestellt habe, dass meine Suche nach mir selber wahrscheinlich auch genau dieses Element, nämlich auch für das Publikum zu spielen und nicht nur für mich selber beinhaltet. Was nicht so viele Leute wissen, ist, dass es natürlich auch ganz andere Alben und ganz andere Produktionen gibt, wo ich natürlich auch viel kontroverser unterwegs bin. Über die wird natürlich nicht so viel gesprochen, weil die natürlich dann auch nicht so erfolgreich sind wie andere. Aber Kritik, und solange der Name richtig geschrieben wird, da zitiere ich gerne mal Kurt Jürgen, ist alles in Ordnung. Damit muss man leben, wenn man sich nach vorne wagt.
Sie haben vorhin auch schon erwähnt, dass dieses Album für Sie auch ein wichtiges Beispiel für handgemachte Musik ist. Sie haben ja noch Glück, dass die KI Trompete und Flügelhorn bisher nicht so gut nachahmen kann. Aber bei Spotify sind inzwischen reine KI-Kopien echter Künstler unterwegs. Wie düster blicken Sie in die Zukunft?
Also diese Diskussion führe ich, mit diesem Thema beschäftige ich mich, bin aber der Meinung, dass man Entwicklungen dieser Art eigentlich nicht stoppen kann und sie deswegen sehr, sehr interessiert und kreativ umarmen sollte und rauskriegen sollte, was ist denn dann meine persönliche Antwort? Und ich glaube, eine mögliche Antwort ist dieses Archaische, dieses Untechnische, dieses Undigitale, dass ein Mensch aus Fleisch und Blut ein Stück Blech in die Hand nimmt und ohne Netz und doppelten Boden auf einer Bühne performen kann. Und das eben auch noch nicht geklont werden kann in dieser Form. Ja, und insofern bin ich da nicht so düster, aber ich glaube, man sollte genau hinsehen, wie man das tatsächlich fair gestalten kann, sodass Musik am Ende des Tages eben nicht irgendwie aus dem Computer oder aus jedermanns Kopf kommen kann, denn das ist ja auch eine Ausbildung, die man da hinlegt. Und der Staat investiert da übrigens auch nach wie vor sehr, sehr viel Geld und das möchte er vielleicht in kreativer Form irgendwann auch wiedersehen.
Was gegen genau solche Fehlentwicklungen ja auch helfen könnte, wäre ein besseres Verständnis für den Wert von handgemachter Musik und zum Beispiel eine gute Ausbildung und Begegnungsstätte auch. Wollen Sie nach 10 Jahren vergeblichem Warten noch über das House of Jazz hier in Berlin reden oder
Jederzeit. Und ich glaube auch nicht, dass ein Jahr oder auch nur eine Minute da wirklich vergeblich war, denn am Ende des Tages ist es eine Diskussion, die wir führen sollten. Und wenn das ein bisschen länger dauert, dann ist das in klammen Zeiten auf jeden Fall etwas, wo man darauf vorbereitet sein sollte. Allerdings gibt es eine Schmerzgrenze und der nähern wir uns wie in großen Schritten gerade, wo man sagt, okay, also offenbar wird das nicht erkannt, gewollt oder wie auch immer. Ich glaube, dass wir damit aus dieser wunderbaren und von mir nach wie vor sehr hochgeschätzten Kulturnation auch international ein großes Zeichen setzen können. Ein globales, ein internationales Haus, das sich aber trotzdem zum Ziel setzen soll, auch Künstler, die hier ausgebildet wurden und die hier gewachsen sind, international zu präsentieren. Dazu haben wir allen Grund.
Ich höre, Sie haben die Hoffnung auf das House of Jazz noch lange nicht aufgegeben.
Nein.
Der Frust rund um dieses House of Jazz war aber nicht der Grund, warum Sie aus Ihrer langjährigen Heimat Berlin jetzt nach Potsdam verzogen sind, oder?
Nein, das war damals tatsächlich eher familiärer Natur. Es kam Corona und es wurde tatsächlich, wie viele, glaube ich, nachvollziehen können, in der Stadt ein bisschen schwitzig und ein bisschen eng. Ich werde dieser Stadt im Herzen weiterhin auch treu bleiben, nicht zuletzt wegen House of Jazz und solcher Projekte. Aber 30 Jahre Berlin können ja auch genug sein, um vielleicht ein bisschen von außen zu betrachten, was innen wieder doch repariert werden kann und muss. Und dafür ist es ganz gut, mal aus dem Raum rauszutreten.
Sie haben mal gesagt, dass Sie sich durchaus vorstellen können, in Italien zu leben, also quasi zu Ihrer Kindheitsstätte zurückzukehren. Ein paar Kilometer weiter südlich haben Sie es ja jetzt schon geschafft. Aber geht es dann doch irgendwann noch zurück nach Rom?
Ja, Rom ist eine Sehnsuchtsstadt für mich. Immer wenn ich da hinreise, merke ich, dass es ein anderes Herzklopfen ist, als in eine andere Metropole zu reisen, die ich auch vielleicht sehr schätze. Aber bei Rom merke ich immer noch, oh, hier musst du noch einen Tag oder zwei mehr mitbringen, denn das wird nie langweilig. Und das ist nicht nur eine Stadt mit Geschichte, sondern da ist viel, viel mehr. Es ist auch eine gewachsene Stadt und das über Jahrtausende, also unvergleichlich.
Till Brenner, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Gedanken heute.
Dankeschön für die Einladung.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.